Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Nickewöhner. Das Bildnis der Gottesmutter von Kasan wird von orthodoxen Christen ganz besonders verehrt. Im Jahr 2004 wurde es im Auftrag von Johannes Paul II. Von einer päpstlichen Delegation der russisch-orthodoxen Kirche zurückgegeben. Dies war eine Geste von großer ökumenischer Bedeutung. Doch kaum jemand kennt die Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Unser heutiger Gesprächsgast, der Kirchenhistoriker Adolf Hampel, hat an der Rückkehr einer der wichtigsten Ikonen der Christenheit maßgeblich mitgewirkt. Wie, das verrät er uns in 30 Sekunden. Herr Professor Hampel, ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind emeritierter Professor für Kirchengeschichte an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Das heißt aber nicht, dass Sie schon in den Ruhestand getreten sind. Sie sind im Gegenteil äußerst aktiv, vor allem auch beim Thema Osteuropa und Russland, das die große Passion Ihres wissenschaftlichen Schaffens ist. Bevor wir über unser heutiges Thema sprechen, wüsste ich gerne, wie diese Leidenschaft für Russland in Ihnen geweckt wurde.
Es hängt offensichtlich mit meiner Herkunft zusammen. Ich bin bei Troppau, das ist in Mährisch-Schlesien geboren und hatte eine polnische Großmutter. Nach der Vertreibung hatte ich eine russische Grammatik gefunden und die habe ich dann sehr intensiv studiert und so bin ich dann auf das Thema Russland gekommen, vor allem durch das Priesterseminar in Königstein, wo für Vertriebene eine philosophisch-theologische Hochschule entstand und zu dessen Lehrprogramm auch die Kunde von der russisch-orthodoxen Kirche gehörte.
Sie sind Jahrgang 1933 und erwähnten gerade schon gebürtig aus Sudetendeutschland. Sie wurden dann aus ihrer Heimat vertrieben. Da würde man ja eher vermuten, dass sie nicht so gut auf die Russen zu sprechen seien. Hat das keine Rolle für sie gespielt?
Es hat schon eine Rolle für mich gespielt, aber eine gemischte Rolle. Neben den vielen Brutalitäten, die davor kamen, gab es doch auch recht sympathische Erfahrungen. Zum einen hat ein sowjetischer Offizier uns vor den Übergriffen der Tschechen geschützt und zum anderen hat ein anderer Offizier mit meinem Vater über russische Literatur gesprochen. Diese beiden Erinnerungen sind in meinem Gedächtnis haften geblieben und haben mein Interesse an Russland geweckt.
Wie Sie gerade sagten, später haben Sie in Königstein studiert, aber auch am Russikum in Rom. Welche Ereignisse und welche Persönlichkeiten haben denn in jener Zeit Ihr Russlandbild geprägt?
Nun ja, in Königstein waren es zwei Priesterpersönlichkeiten, das war einmal Prälat Adolf Kindermann und dann der Speckpater.
Der Speckpater, das war Pater Werenfried van Straten, der Gründer von Kirche in Not.
Ja, also die beiden haben mein Interesse für die verfolgte Kirche in Osteuropa geweckt und gefördert. Und dann war am der Philosophisch-Theologischen Hochschule ein Professor für die Spiritualität der orthodoxen Kirche, für die russische Sprache. Und das war ein Absolvent des Collegium Russicum in Rom. Und er hat mir dann die Bekanntschaft mit diesem Kolleg vermittelt.
Herr Hampel, dann sprechen wir jetzt über die Ikone der Muttergottes von Kasan. Können Sie uns in etwa erklären, welche Bedeutung diese Ikone für die orthodoxen Gläubigen Russlands hat?
Ja, das ist eine sehr große historische Bedeutung. Diese Ikone, die offensichtlich bereits im Khanat von Kasan verehrt wurde von einer christlichen Minderheit, die dort lebte und die nach einem Brand wohlerhalten wiedergefunden wurde. Diese Ikone hat dann für die russische Geschichte eine große Rolle gespielt. Sie hängt zusammen mit militärischen Ereignissen. Sie wurde vorangetragen bei der Befreiung Moskaus von der polnischen Besatzung im Jahre 1612. Ihr wurde auch der erste Sieg über die napoleonischen Truppen 1812 zugeschrieben. Und selbst während des Zweiten Weltkrieges hat man den Widerstand, den Leningrad und Stalingrad den deutschen Truppen geleistet hat, der Ikone zugeschrieben.
Sie haben gerade schon den Krieg mit Polen erwähnt, der im Jahr 1612 begann. Wir sollten vielleicht eine kurze Weile noch da verharren, denn das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Epoche zur Verständnis der viel zitierten russischen Seele. Man nennt diese Epoche auch die Zeit der großen Wirren. Welche Spuren hat diese Zeit in der russischen Seele hinterlassen?
Ja, diese Spuren zielten auf die Angriffe aus dem Westen. Es war der Dynastiewechsel von den Rurikiden zu den Romanows und es gab eine herrscherlose Zeit, ein Interregnum. Und dieses Interregnum wurde dann durch einen Angriff der polnisch-litauischen Truppen unterbrochen. Es kam ein von Polen geförderter Herrscher an die Macht. Im Kreml wurden lateinische, katholische Gottesdienste abgehalten. Und das war für die russische Mentalität etwas Unerträgliches. Die Befreiung von dieser Besatzung wird der Ikone zugeschrieben. Und insofern hat die Ikone eine große Bedeutung.
Also ein traumatisches Erlebnis durch diese Zeit. Kann man sagen, dass das distanzierte bis feindselige Verhältnis Russlands zu Polen einerseits und zur katholischen Kirche andererseits zu einem guten Teil aus dieser Zeit herrührt?
Ja, aus dieser Zeit. Und dann natürlich hat Polen immer wieder gefürchtet, eine zu enge deutsch-russische Zusammenarbeit. Die hat sich ja bei der Teilung Polens am Ende des 18. Jahrhunderts, also 1792, die dritte polnische Teilung, wieder erwiesen, dass wenn Russland und Deutschland sich über Polen hermachen, es dem Polen schlecht geht. Es kam dann noch der Vertrag zwischen Stalin und Hitler dazu im Jahre 1939 und das setzt sich fort bis in die Gegenwart, als zum Beispiel die Ostsee-Pipeline gelegt wurde durch die Übereinkunft von Schröder und Putin. Da sind diese Erinnerungen wieder wach geworden.
Herr Professor Hampel, wir machen jetzt gedanklich einen Sprung. Sie haben erwähnt, dass die Mutter Gottes von Kasan bei großen geschichtlichen Ereignissen immer wieder eine Rolle gespielt hat, dass ihr Einfluss zugesagt wird. Sie wurde über 300 Jahre lang in Kasan verehrt. Dann im Jahr 1920 gelangte sie in den Westen. Wie kam denn das?
Das ist dunkel geblieben bis heute. Es gibt verschiedene Versionen. Die einen sagen, der sowjetische Geheimdienst brauchte wieder einmal Valuta und hat die Ikone in den Westen verkauft. Andere sagen, ja, die Ikone gestohlen haben sie in den Westen gebracht. Sie lief dann durch viele Hände im Westen, durch englische, und letztendlich ist sie auf dem amerikanischen Ikonenmarkt gelandet, wo sie die amerikanische Vereinigung Blue Army für 3 Millionen Dollar gekauft hat.
Haben denn Staat und Kirche im Kommunismus nie versucht, dieses bedeutende Bildnis zurückzuerhalten?
Nun ja, die Kirche war ja machtlos in kommunistischer Zeit. Sie hatte sich zwar etwas arrangiert, aber sie konnte da nicht aktiv werden. Dem Staat war die Ikone gleichgültig. Und es kam erst nach der Wende 1990 kam dieses Interesse wieder auf. Und damit hängt dann auch zusammen, dass ich bei einem Besuch in Kasan mit dem Problem der Ikone vertraut gemacht wurde.
Genau, da möchte ich jetzt einhaken. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie das alles, was Sie gerade dargelegt haben, bis zu einem Besuch in Kasan noch gar nicht gewusst haben. Wann war dieser Besuch?
Der Besuch war 1994, meine ich. Ich war ja sehr oft in Kasan im Zuge der Universitätspartnerschaft der Universität Gießen und der Universität Kasan. Und einmal bei so einem Besuch hat der tatarisch-islamische Bürgermeister von Kasan, Kamil Ishakov, einen Empfang gegeben für alle ausländischen Gäste. Und er hatte den Wunsch geäußert, jeder möge in seiner Muttersprache einige Begrüßungsworte sagen. Nachdem aber bereits 2 Deutsche vor mir das getan hatten, habe ich mir was anders ausgedacht. Ich erklärte, ich sei katholischer Theologe und meine 2. Muttersprache müsste eigentlich Latein sein. Und daraufhin habe ich eine kurze lateinische Begrüßung gehalten. Der Bürgermeister war davon sehr begeistert, obwohl er natürlich nichts verstanden hat, sodass er mich am nächsten Tag zu sich gebeten hat und mir das Problem der Suche nach der Ikone eröffnet hat.
Also da ist Ihnen das Thema zum ersten Mal so richtig begegnet. Sie sagten ja gerade schon, der Bürgermeister war ein Moslem und Muslime sind ja nicht gerade dafür bekannt, bilderfreundlich zu sein. Hat Sie das nicht in irgendeiner Art gewundert?
Das hat mich gewundert, aber der Bürgermeister, ein Lokalpatriot, ein Kasaner Lokalpatriot, er sagte, die Stadt Kasan ist in der Welt bekannt durch die Ikone und dieses Kleinod ist verloren. Wie können wir zu diesem Kleinod wieder gelangen? Und so hat er mich gebeten, doch auf die Suche zu gehen mit 2 Filmteams, einem tatarisch-russischen und einem deutschen, und hat alle Spesen auf sich genommen und unsere Reisen in die verschiedenen russischen Städte, aber auch nach Rom und Fatima hat er bezahlt.
Also Sie haben dann zugesagt. Was war denn ausschlaggebend für Ihre Zusage, nach der Ikone zu suchen?
Ja, es war doch ein sehr reizendes Angebot, dass ich als katholischer Theologe im Auftrag eines tatarisch-muslimischen Bürgermeisters zusammen mit 2 Filmteams die Ikone suchen soll. Ja, ich habe zunächst schon darüber nachgedacht, aber dann sagte ich, nein, dieses Angebot kann ich nicht ausschlagen.
Und wie sind Sie dann bei der Recherche vorgegangen?
Ja, wir haben zunächst einmal viele Kirchen besucht, die den Namen Mutter Gottes von Kasan tragen. Die bekannteste ist wahrscheinlich die in Petersburg, die Hauptkirche von Petersburg, die der Mutter Gottes von Kasan gewidmet ist. In Moskau am Roten Platz ist auch eine solche Kirche. Wir sind zu den Altgläubigen gegangen und an verschiedenen Orten wurde uns gesagt, es gibt das Gerücht, dass die Ikone sich in katholischen Händen befindet. Und dieser Hinweis hat mich dann in mein Kolleg ins Russikum nach Rom geführt und da bekam ich von Pater Pichler, einen sehr alten Jesuiten schon, den ich gut kannte, den Hinweis, dass eine alte russische Ikone sich in Fatima befindet. Und dann habe ich meinen Studienkollegen, den Priester Movat, der in USA inzwischen war, gefragt. Der hat das bestätigt, weil er einige Jahre in Fatima diese Ikone gehütet hat. Und er hat sich dann unserem Suchtrupp angeschlossen. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass diese Ikone im Vatikan sich befindet inzwischen.
Handelte es sich denn dabei überhaupt um die echte Ikone? Das wird ja auch immer diskutiert.
Ja, das wurde immer diskutiert. Also das Resultat nach wissenschaftlichen Untersuchungen durch ein russisch-vatikanisch-italienisches Spezialistenteam hat ergeben, es ist nicht das Original. Es ist aber die älteste vorhandene Kopie der Ikone. Und deshalb ist sie gleichsam stellvertretend das Original.
Also Sie sagten, es war zunächst in Fatima, später ist es dann in den Vatikan gekommen und da mussten Sie ja jetzt auch Verbindungen aufnehmen. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch mit einem Anflug von schmunzelnder Ironie. Will ich mal sagen, wie schwer das auch war, bei den entscheidenden vatikanischen Stellen Unterstützung für Ihr Filmprojekt zu erhalten. Das Unternehmen drohte sogar zu scheitern, aber dann kam Ihnen, glaube ich, ein rettender Einfall.
Ja, der rettende Einfall war, dass nachdem wir den päpstlichen Nuntius damals noch in Bonn bemüht hatten und der uns grünes Licht gegeben hatte, aber er verwies auf das Sekretariat für die Einheit der Christen und von dort bekamen wir eine Abfuhr. Also der rettende Einfall war dann, dass der Bürgermeister von Kasan über den Nuntius in Moskau eine Audienz beim Papst beantragte. Und diese Audienz auch ohne größere Schwierigkeiten zugestanden bekam. Er bat mich dann telefonisch, ihn bei diesem Besuch beim Papst zu begleiten, was ich gerne getan habe.
Und was war das Ergebnis dieses Treffens mit dem Papst, vor allen Dingen hinsichtlich Ihres Projektes?
Eigentlich mehrfach. Einmal schon, der Bürgermeister brachte das Modell einer neu zu erbauenden katholischen Kirche in Kasan mit, als Gastgeschenk für den Papst. Was die Ikone angeht, bestätigte der Papst, dass er täglich vor dieser Ikone betet, und er den Wunsch hat, mit dieser Ikone nach Moskau zu reisen. Er sagte aber, im Augenblick sollten wir die Ikone noch nicht filmen, aber es wird uns ein Zeichen gegeben, wenn das der Fall sein kann. Also jedenfalls, jetzt wussten wir mit Sicherheit, dass die Ikone sich beim Papst befindet und dass sie zurück nach Russland soll.
Also diese Ikone hatte für Papst Johannes Paul II. Sowohl einen religiösen Wert als auch einen diplomatischen, könnte man sagen. Denn es ist ja bekannt, dass er gerne nach Russland reisen wollte, um den Patriarchen zu treffen. Und wie sehr ihn das Thema gepackt und gefesselt hat, das steht auch sehr schön in Ihrem Buch beschrieben. Ich glaube, die Kammerdiener haben ihn damals zugeflüstert, ihre Audienz mit dem Bürgermeister beim Papst hätte 10 Minuten länger gedauert, als er sich für Putin Zeit genommen hat damals. Also, ja, auch ein Zeichen, wie sehr ihm das Thema nahe ging. Sie sind dann gewissermaßen weitergereist nach Moskau zu Patriarch.
Ja, und durch Verbindungen bekamen wir, das heißt der deutsche Filmemacher Ulf von Mechow und ich bekamen eine Audienz bei Alexei II. Und er hat uns sehr freundlich empfangen, ist gleich auf das Thema der Ikone gekommen, hat seine Zweifel geäußert, ob es das Original sein kann oder nicht. Aber er sagt, eine Ikone, die so lange schon verehrt wurde, vor der so viel gebetet wurde, hat einen Wert, egal ob es jetzt das Original oder eine Kopie ist. Und auf die Frage, auf meine Frage, ob denn der Papst diese Ikone nach Moskau zurückbringen soll, sagte er, Ikona da, Papa niet.
Also die Ikone darf gerne kommen, der Heilige Vater nicht. Der Vatikan hat dann aber auch ohne Papstbesuch nach Russland dieser Rückgabe zugestimmt, als Geste der Versöhnung mit der russisch-orthodoxen Kirche. Als wie bedeutsam werten Sie diese Geste, dieses Zeichen?
Also es hat mit der Rückkehr der Ikone, die ja zunächst durch Kardinal Kasper nach Moskau kam und dann vom Patriarchen persönlich nach Kasan gebracht wurde. Zu dem Empfang in Kasan war ich als Ehrengast eingeladen. Und seitdem sind die Beziehungen zwischen Vatikan und dem Moskauer Patriarchat merklich entspannter geworden. Es haben mehrere Kardinäle die Ikone in Kasan besucht. Und jetzt in den letzten Tagen hat auch der neue Patriarch Kirill einen Besuch in Kasan gemacht und der Ikone seine Verehrung erwiesen. Also die Ikone hatte für das katholisch-orthodoxe Verhältnis eine sehr positive Bedeutung.
Mhm. Sie waren Ehrengast bei den Feierlichkeiten der Rückgabe. Was waren denn da für Ihre Eindrücke? Was hatten Sie für Gefühle dabei?
Ja, ich hatte sehr bewegende Gefühle, dass ich eigentlich durch einen Zufall, nur weil ich da Latein gesprochen habe, in diese Ikonenproblematik hineingekommen bin. Und große Gefühle der Dankbarkeit gegenüber dieser Fügung. Und seitdem habe ich weiterhin gute Beziehungen nach Kasan. Ich habe 2 Gruppenwallfahrten nach Kasan unternommen mit jeweils 40 Mitgliedern. Also wir wurden dort sehr herzlich empfangen, sowohl von den weltlichen wie von den geistlichen Obrigkeiten. Also für mich hat die Ikone eine große Bedeutung.
Es gibt vielleicht noch eine weitere Bedeutung, die sie hat, nämlich für das christlich-muslimische Verhältnis. Kasan, das müssen wir, glaube ich, noch ergänzen, ist das Zentrum der islamischen Gemeinschaften in Russland. Und nun wissen wir ja, dass die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen in vielen Ländern und Regionen der Welt gespannt ist. In Kasan ist es eindeutig anders. Glauben Sie, dass auch die Ikone dafür in irgendeiner Weise mitverantwortlich ist?
Ich glaube schon, denn beim Empfang der Ikone war die ganze Stadtbevölkerung auf den Beinen. Hat die Ikone als etwas sehr Kostbares empfangen. Und man muss sagen, die Tataren sind sehr europafreundlich. Sie haben sich dem Aufruf zum Heiligen Krieg gegen Russland, der von Tschetschenien ausging, nicht angeschlossen. Sie sind ja seit 1552 unter russischer Herrschaft, die nicht immer sehr vorteilhaft für sie war. Aber sie sagen, nun, wir gehören zu Russland und wir müssen uns mit Russland verständigen. Das ist auch besonders nach der Wende gut gelungen, einer weisen Politik von Seiten des Präsidenten der Republik Tatarstan, Schaimiew, hat die Großzügigkeit und Weisheit des römischen Papstes hervorgehoben. Also es sind sehr gute Voraussetzungen für das interreligiöse Verständnis und auch die Tatsache, dass inzwischen die katholische Kirche im Zentrum von Kasan mit Mitteln der Stadt Kasan gebaut wurde, ist wohl ein Zeichen, dass man der katholischen Kirche gegenüber wohlgesonnen ist.
Kirche in Not hilft auf Bitten Papst Johannes Pauls II. Jetzt seit 20 Jahren auch der russisch-orthodoxen Kirche. Wie bewerten Sie als Russland-Experte die Rolle der orthodoxen Kirche in der russischen Gesellschaft?
Ja, also diese Hilfe von Kirche in Not hat auch der Erzbischof von Kasan hervorgehoben. Er sagte, beim Ausbau des Priesterseminars habe er Mittel von Kirche in Not bekommen. Die Bedeutung der russisch-orthodoxen Kirche in der heutigen russischen Gesellschaft, ja, ist groß. Nicht immer von der sympathischsten Seite, weil der Eindruck entsteht, als ob die russisch-orthodoxe Kirche nun zu einer Staatskirche werden könnte, was dann zum Nachteil anderer Konfessionen wohl sich auswirken würde. Aber ich will dann nicht prognostizieren, dass sich das verfestigen wird. Ich meine, wir sollen alles Mögliche tun, um freundliche, gute Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche zu erhalten. Wir können ihr keine Vorschriften machen, wie sie ihre Beziehungen zum Staat regelt. Also es wird auf die guten zweiseitigen Beziehungen ankommen.
Bedenken wir, noch vor 10 Jahren herrschte ja ein eisiger Wind, da gab es ganz scharfe Töne von Seiten des Patriarchen gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Die Übergabe der Ikone hat daran sicherlich viel geändert. Gab es weiteres, was sich in den letzten 20 Jahren zum Guten geändert hat? Und wie sehen Sie generell die Zukunft der Beziehungen zur römisch-katholischen Kirche? Kann es da weitere Fortschritte geben? Kann es ein Treffen zwischen Papst und Patriarchen wo auch immer geben?
Also, es gibt die theologische Seite und es gibt die diplomatisch-kirchenrechtliche Seite. Also auf der Seite der Theologie haben Theologen immer wieder festgestellt, es gibt keine kirchentrennenden Gründe in der Theologie, im Glaubensbestand zwischen der katholischen und den orthodoxen Kirchen. Historische Ereignisse haben aber oft die möglich guten Beziehungen getrübt. Da sind wohl beidseitige Verfehlungen zu verzeichnen. Ich bin aber überzeugt, dass die heutigen Kirchenführungen, sowohl die katholische wie auch die Kirchenführungen verschiedener orthodoxer Kirchen bemüht sind, diese schlechten historischen Erfahrungen zu vergessen oder zumindest sich nicht weiter auswirken zu lassen. Und so habe ich eigentlich für die Zukunft die Hoffnung, dass es da zu einem guten Nebeneinander, ja auch Miteinander kommen wird. Ich würde nicht von einer Einheit sprechen, sondern von einer Gemeinschaft, von einer wechselseitigen Gemeinschaft, die hin bis zur Kommuniongemeinschaft gehen kann, was ja schon öfter in der Geschichte der Fall gewesen ist, dass man eine Kommuniongemeinschaft hatte, ohne dass da eine juristische Kircheneinheit vorhanden war.
Herr Professor Hampel, abschließende Frage. Sie haben sich Zeit Ihres Lebens intensiv mit Osteuropa beschäftigt. Sie haben die Geschichte durch Ihre vielen Reisen vor Ort miterlebt. Dennoch ist der Osten und seine Geschichte bei uns weitgehend unbekannt, beziehungsweise wird auch in der Berichterstattung oder gerade im Schulunterricht vernachlässigt. Woran liegt das und warum sollten wir uns wieder mehr für unsere östlichen Nachbarn interessieren, gerade wir Deutschen?
Ja, gerade wir Deutschen, weil unsere Beziehungen waren ja im 20. Jahrhundert recht stark geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen, von den großen Tragödien des Zweiten Weltkriegs. Und ich muss sagen, die Bereitschaft zur Annäherung ist in Russland sehr groß. Ich habe während meiner fast unzähligen Besuche in der Sowjetunion und dann in Russland habe ich nie feindliche Einstellung mir gegenüber als Deutschem oder als Katholiken erfahren. Sie gehören zu Europa, also besonders doch die mittelosteuropäischen Staaten wie Polen, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, Tschechien. Aber auch Russland gehört zu Europa. Der Beitrag der russischen Kultur zur europäischen Kultur ist ja nicht zu übersehen, ist ja sehr groß. Also es lohnt sich, sich mit Osteuropa zu beschäftigen. Und wir sollten alles tun, dass dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit, ja auch der Solidarität in Europa, besonders aber auch in Deutschland gestärkt wird.
Herr Professor Hampel, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Das war Weltkirche aktuell über die Mutter Gottes von Kasan, die berühmteste Ikone Russlands, haben wir heute gesprochen mit dem Kirchenhistoriker Adolf Hampel. Er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass diese Ikone der russisch-orthodoxen Kirche zurückgegeben werden konnte. Diese Geschichte und viele weitere spannende Reiseberichte können Sie nachlesen in dem Buch von Professor Hampel. Es trägt den Titel »Mein langer Weg nach Moskau – Ausgewählte Erinnerungen« und ist beim Gerhard Hess Verlag erschienen. Bestellen können Sie es für nur 10 Euro beim Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien. Die Adresse lautet »Zum Sportfeld 14« in 63667 Geis-Nidda. Sie können auch anrufen. Die Telefonnummer lautet 06043 988 5224. Ich wiederhole 06043 988-5224. Ebenfalls bestellen, und zwar unentgeltlich bei Kirche in Not, können Sie eine Dokumentation über die erste Russlandreise Pater Werenfrieds nach der politischen Wende. Während dieser Reise sprach er unter anderem mit dem Patriarchen Alexei II. Und damit begann die Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche durch Kirche in Not. Wenn Sie daran Interesse haben, rufen Sie an, Telefon 089 für München 6424888 und die 0 oder schicken Sie ein E-Mail an info@kirche-in-not.de. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Tag.